Versagen oder Absicht? In immer mehr Bundesländern scheitern Abschiebungen im großen Stil. Auf 1 hat exklusiv erfahren, wie hoch die Zahlen wirklich sind. Heute im Schwerpunkt. Scharfe Kritik aus Washington. Haben Ursula von der Leyen und deutsche NGOs systematisch das Internet zensiert, um Wahlen zu manipulieren? Und der Epstein-Sumpf wird immer tiefer. Jetzt kommt heraus, wie das Pädophilen-Netzwerk wirklich seine Spuren verwischte. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zum Schwerpunkt kommen, erst einmal wichtige Meldungen vom heutigen Donnerstag. Immer mehr Bundesländer scheitern daran, beschlossene Abschiebungen auch tatsächlich durchzuführen. Das offenbaren Zahlen, die auf 1 exklusiv bei den deutschen Innenministerien abgefragt hat. Besonders stark fällt das Missverhältnis in Thüringen auf. Dort bestätigte man uns, dass allein letztes Jahr von weit über 1000 geplanten Abschiebungen nur 450 vollstreckt werden konnten. Ähnliches gilt für Mecklenburg-Vorpommern. Von 708 geplanten Rückführungen scheiterten im Vorjahr insgesamt 400. Die Gründe dafür sind vielfältig. Doch die Daten zeigen, in mehr als jedem zweiten Fall war die Person untergetaucht. Ein nicht unerheblicher Teil von immerhin 38 Fällen musste wegen Renitenz abgesagt werden. Gemeint ist Gewaltanwendung durch den Asylbewerber. Aber auch die Corona-Pandemie wird noch im Vorjahr unter sonstigen Gründen für eine verhinderte Abschiebung angeführt. Die Berliner Senatsverwaltung bestätigte gegenüber auf 1 keine konkreten Zahlen, führte aber aus, Zitat, dass nach den Erfahrungen der Behörden mehr als die Hälfte der geplanten Abschiebungen scheitern, ist auch in Berlin festzustellen. Beobachter folgern aus diesen Zahlen, dass ein Wille zur konsequenten Durchsetzung von Abschiebungen bei den Behörden nach wie vor nicht vorhanden ist. Mit dem heutigen Tag enden zumindest vorerst jahrzehntelange Bemühungen um atomare Abrüstung. Um Mitternacht läuft der Vertrag über die Verringerung strategischer Waffen, New START, zwischen den USA und Russland aus. Moskau hatte sich bereits vor 2 Jahren offiziell aus dem Abkommen zurückgezogen. Hintergrund waren aus russischer Sicht wiederholte Vertragsverletzungen durch die damalige US-Regierung. Der Vertrag sah unter anderem den Verzicht auf atomare Mehrfachsprengköpfe vor. Mit dessen Auslaufen entfällt nun die letzte völkerrechtlich verbindliche Begrenzung strategischer Nuklearwaffen. Einen Tag vor den geplanten Atomgesprächen zwischen dem Iran und den USA bleibt die Lage angespannt. Nun veröffentlichte ein Mitglied des iranischen Verhandlungsteams offenbar eine kaum verhüllte Drohung. Auf der Plattform X empfahl der Iraner die Ausreise aus Ländern der Golfregion, in denen sich US-Militäreinrichtungen befinden. Beobachter werten dies als indirekte Warnung vor einem möglichen Militärschlag. Ob die Aussage ernst gemeint ist oder Teil eines verbalen Pokerspiels zwischen Teheran und Washington, bleibt unklar. Vor einem Jahr war Rumänien in Aufruhr. Ende 2024 hatte das Verfassungsgericht die Präsidentschaftswahl annulliert, nachdem der Oppositionskandidat Kilin Ceaușescu die erste Runde gewonnen hatte. Zur Wiederholungswahl im Frühjahr 2025 durfte er nicht mehr antreten. Kritiker sahen damals Hinweise auf eine Einmischung der Europäischen Union. In Brüssel wurden diese Vorwürfe als Desinformationen zurückgewiesen. Nun legt jedoch dieser Bericht des US-Repräsentantenhauses nahe. Die EU-Kommission versucht seit Jahren, Wahlen zu beeinflussen. Das geschieht indirekt. Brüssel zwingt soziale Netzwerke zur massiven Zensur und Unterdrückung von Informationen, die nicht im Sinne der Regierung sind. Das Papier wurde in dieser Woche veröffentlicht und verfolgt wohl auch eigene Interessen. Die Abgeordneten verweisen ausdrücklich auf den Druck der Europäischen Union gegen die amerikanische Plattform X. Zudem erscheint das Papier kurz nach der Veröffentlichung neuer Epstein-Dokumente. Dazu gleich mehr, doch zunächst der Blick zurück nach Rumänien, auf die Folgen dieser Politik. George Simion, Oppositionskandidat bei der Wiederholungswahl, schilderte auf einst damals die Lage im Wahlkampf.
Well, die Regierung, der tiefe Staat und die EU-Kommission haben viel Druck auf die sozialen Netzwerke ausgeübt. TikTok muss laut EU-Kommission mit Faktenprüfern zusammenarbeiten, beispielsweise Open Society NGOs wie Funky Citizens in Rumänien. Sie löschen unsere Beiträge, einschließlich meiner.
Simion verlor die Wahl im Mai 2025. Er erreichte 46% der Stimmen. Rumänien ist offenbar kein Einzelfall. Dem Bericht zufolge wurde die Zensur sozialer Medien in mindestens 8 Fällen genutzt, um Wahlentscheidungen zu beeinflussen. Darunter auch im zweitgrößten EU-Staat Frankreich sowie in der Slowakei. Vor den slowakischen Wahlen 2023 habe es demnach konkrete Vorgaben gegeben. So sollte jede Kritik an der Gender-Ideologie als Hassrede unterbunden werden. Als Beispiele für unerwünschte Veröffentlichungen nannte Brüssel bereits die Aussage, dass es 2 Geschlechter gebe. Im Jahr darauf verschärfte Brüssel den Kurs offenbar weiter. Der Digital Services Act sollte bei Wahlen gezielt und verstärkt angewendet werden. Doch warum ist die Kontrolle sozialer Medien gerade vor Wahlen so zentral? Offenbar geht es nicht nur darum, oppositionelle Stimmen zu unterdrücken oder kritische Positionen zu verhindern. Darüber hinaus sollen Wähler gezielt beeinflusst werden, durch sogenanntes Microtargeting. Wie dieses System funktioniert, erläutert Propagandaforscher Jonas Tögel.
Und Cambridge Analytica hat es 2016 gemacht. Die haben über Facebook-Likes die Persönlichkeit rausgefunden. Und es gab auch eine NATO-Übung dazu, die dann auch festgestellt haben, ich kann von jedem Menschen eigentlich Knöpfe finden. Beim Familienvater ist das die finanzielle Sicherheit. Bei einem jungen Mann ist das vielleicht das verlockende Date. Bei einer jungen Frau ist es vielleicht auch das Bedürfnis nach Sicherheit und so weiter. Und wenn man diese Knöpfe kennt, kann man uns sehr, sehr gut steuern. Und es ist davon auszugehen, dass natürlich auch dieses Mikrotargeting inzwischen auch im Wahlkampf immer stärker eingesetzt wird.
Zensur und Wahlbeeinflussung durch Brüssel sind offenbar keine spontane Reaktion, etwa auf Erfolge rechter Parteien oder Gefahren durch vermeintliche Hassrede. Im Gegenteil, es handelt sich, dem Bericht zufolge, um einen Plan, der seit 2015 systematisch verfolgt wird. Als zentrale Eckpfeiler nennt der Bericht das EU-Internetforum, das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz und den Digital Services Act. Aufgelistet werden auch die beteiligten Akteure. Neben der EU selbst sind dies immer wieder deutsche Nichtregierungsorganisationen, wie HateAid. Hinzu kommt das Projekt Jugendschutznet und damit die staatlichen Landesmedienanstalten. Besondere Bedeutung gewann diese Politik während der Corona-Zeit. Was Brüssel damals konkret plante und durchsetzte, erfahren Sie morgen in den Nachrichten auf 1. Der Politbetrieb der deutschen Hauptstadt ist wieder einmal um eine Posse reicher. Die Stadt versinkt in Eis und Schnee. Die Unfälle wegen Glatteis liegen auf Rekordniveau. Nach Wochen der Kälte sieht sich sogar die CDU-geführte Landesregierung genötigt, das Verbot des privaten Einsatzes von Streusalz vorübergehend aufzuheben. Sie haben richtig gehört. Die Anwendung von Streusalz gestattet Berlin normalerweise nur seinen Behörden. Begründet wird das mit dem Naturschutz. In den Händen von Beamten gilt dieses Argument offenbar nicht. Doch für den NABU war das offenbar noch zu viel Rücksichtnahme auf die Bürger. Kurzerhand klagte dieser die Streusalzerlaubnis wieder weg. Ob der NABU darauf vertraut, dass der Klimawandel die Glatteiskatastrophe schon richten wird, ist unbekannt. Im Moment allerdings lässt der Treibhauseffekt noch auf sich warten. Für die nächsten Tage ist weiterer Eisregen angekündigt. Neue Skandale gehen jetzt aus den Epstein-Files hervor. So ließ der Sexualstraftäter sogar Google zensieren, um seinen Kindesmissbrauch zu vertuschen. Geholfen hat dabei offenbar der Partner von Ghislaine Maxwells Schwester Isabel. Ein gewisser Al Seckel. Wörtlich schrieb dieser bereits 2010 an Epstein nach dem neuesten Pedoskandal. Wenn du deinen Namen in Google News eingegeben hast, war der erste Artikel ganz oben die jüngste Klage. Wenn du jetzt deinen Namen eingibst, findest du keine Nachrichtenartikel mehr über dich selbst. Selbst wenn du deinen Namen und Pädophiler eingibst, werden keine Dokumente angezeigt. Al Seckel gibt sogar offen zu, wie das erreicht worden sei. Sie hätten etwa Unmengen an Links und Suchmaschinenparameter zu allen anderen Jeffrey Epsteins erstellt. Und weiter schreibt Seckel über die gelungene Vertuschung von Epsteins Kindesmissbrauch. Wir sind sehr zufrieden damit, da die Nachrichtenartikel und Blogs besonders schädlich waren. Seckels Partnerin Isabel Maxwell war übrigens Präsidentin der israelischen Internetfirma Comtouch, später Siren. Sie war auch Mitbegründerin der ersten Online-Suchmaschine Magellan, die später von Excite übernommen wurde. Und sie war Technology-Pioneer beim Weltwirtschaftsforum. Bis heute ist Isabel Maxwell auf der Webseite des WEF angeführt. Auch zu den Epstein-Files sehen Sie bei auf 1 verschiedenste Meinungen. Etwa in den täglichen Interviews zum Thema in dieser Woche. Heute hören Sie dazu Verlegerin Gesa Schöning im Interview des Tages. Gleich in dieser Sendung. Und morgen spricht auf 1 mit Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer über die Causa Epstein. Über die wirklich brisanten Details in den Epstein-Akten schweigt der Mainstream. Wenn Sie unsere schonungslose Berichterstattung unterstützen möchten, finden Sie alle Infos unter www.auf1.tv unterstützen. Ein umstrittenes Urteil des österreichischen Verfassungsgerichtshofes vom Vorjahr zeigt nun konkrete Auswirkungen auf die Asylpraxis. Demnach darf ein laufendes Aberkennungsverfahren den Familiennachzug nicht mehr automatisch blockieren. Behörden müssen stattdessen im Einzelfall prüfen, wie realistisch eine Aberkennung der Aufenthaltsberechtigung ist und wie lange das Verfahren dauert. Laut dem Medium Express berufen sich bereits zahlreiche syrische Asylberechtigte auf das Urteil, um Angehörige nach Österreich zu holen. Obwohl ihr eigener Aufenthaltsstatus unsicher ist. In einzelnen Fällen befinden sich die Familien sogar in sicheren Drittstaaten. Kritiker warnen vor erheblichen Kosten, jahrelangen Verfahren und einer faktischen Aufenthaltsverfestigung auf Zeit. Laut Innenministerium waren Anfang dieses Jahres rund 8.900 Aberkennungsverfahren gegen Syrer anhängig. Jeder dieser Fälle könnte nun weitere Nachzugsanträge auslösen. Am Mittwoch scheiterte in Thüringen ein konstruktives Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Mario Vogt. Die Abgeordneten mussten sich entscheiden zwischen dem CDU-Politiker und seinem Herausforderer, dem AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke. In der Debatte demonstrierten die Führungen der Regierungsfraktionen gemeinsam mit der Linken demonstrativ den Schulterschluss. Sie stellten sich geschlossen hinter die Koalition aus CDU, BSW und SPD. Doch unter den Abgeordneten der etablierten Parteien scheinen Zweifel zu wachsen. 3 Parlamentarier nahmen an der Abstimmung nicht teil. Zudem gab es eine Enthaltung und eine Stimme für Höcke aus ihren Reihen. Beobachter verorten diese Stimmen im BSW. Nach der Abstimmung richtete sich Höcke bei auf 1 mit einer Botschaft auch an die aufrechten Idealisten innerhalb der Wagenknecht-Partei.
Ein BSW, das ja 2024 mit über 15% der Stimmen gewählt worden ist ins Hohe Haus in Erfurt, mit dem Versprechen, sich unbedingt für Frieden einzusetzen, sich unbedingt auch für eine Reform des dysfunktional gewordenen Parteienstaates einzusetzen, sich für eine Belebung der Demokratie einzusetzen, die immer mehr Menschen draußen als Staat erleben. Und was das BSW unter Führung von Katja Wolf hier in Thüringen macht, ist auch nicht die große BSW-Linie. Ich bin auch froh, dass die Bundesführung des BSW das in den letzten Tagen deutlich eingeordnet hat. Und ich denke, der Druck auf das BSW wird wachsen. Und ich kann auch nur an die aufrechten Idealisten im BSW appellieren. Denkt weiter gründlich nach, ob ihr eine Regierung Mario Vogt stützen wollt. Es geht nicht nur um euch und eure Parlamentssitze, sondern es geht wirklich um den Erneuerungsauftrag und überlegt gründlich, ob ihr den jetzt definitiv ad acta legen wollt.
Tatsächlich lehnt das BSW inzwischen neue Koalitionen mit Altparteien ab. Das Regierungsbündnis in Brandenburg zerbrach Anfang Januar. Die Parteiführung in Erfurt hält dagegen weiterhin an der Zusammenarbeit mit CDU und SPD fest. Und schon wieder kommt es zur nächsten Fehldiagnose Krebs. Im steirischen Graz wurde einer gesunden Frau ein Lungenflügel entfernt. Doch nach der OP in einer Privatklinik habe sich herausgestellt, dass die Frau gar nicht an Lungenkrebs gelitten hatte. Wie beim jüngsten Fall in Linz, wo einer gesunden jungen Frau die Gebärmutter entfernt wurde, wurde auch die Frau in der Steiermark zu einer schnellen Operation gedrängt. Seit der OP leidet sie jetzt an verringerter Leistungsfähigkeit, einem Taubheitsgefühl und Angstzuständen. Sie hatte bereits Abschiedsbriefe an ihre Familie verfasst. Und noch eine weitere Parallele gibt es zum Fall in Linz. Die betreffende Krankenanstaltengesellschaft gibt keine umgehende Stellungnahme ab. In Bremen waren es zuletzt sogar 34 Frauen, die die Fehldiagnose Brustkrebs erhielten und fälschlicherweise mit Chemotherapien behandelt wurden. Und wir kommen noch einmal zurück zum Thema Epstein und damit zum Interview des Tages mit Verlegerin Gesa Schöning. Über die kürzlich veröffentlichten Epstein-Files unterhalte ich mich jetzt mit Verlegerin Gesa Schöning, die brisante Bücher zum Thema Epstein herausgegeben hat. Einen schönen guten Tag, Frau Schöning. Aktuell wurde etwa die Hälfte der Dokumente zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein teils stark geschwärzt veröffentlicht. Alle Dokumente zu Kindesmissbrauch, Tod und Gewalt wurden hingegen zurückgehalten. Frau Schöning, enthalten die veröffentlichten Files nun wirklich brisante Inhalte?
Also ich hatte jetzt natürlich noch nicht die Möglichkeit, mir die 3 Millionen Seiten anzuschauen und die auch unzähligen Videodokumente und Bilder und dergleichen. Ich habe aber insgesamt den Eindruck, dass es jetzt mehr darum ging, naja, dass halt irgendwas geliefert werden musste. Es war ja schon die ganze Zeit irgendwie angekündigt und es waren immer so peu à peu so einzelne Daten ja eh schon gekommen, wo aber mehr Schwärzungen drin waren. Und auch da zieht sich jetzt gerade so das Hauptgefühl auch so durch, dass die meisten Informationen bereits auch offen waren, die jetzt auch wieder weiterhin gekommen sind. Also es sind natürlich viele Namen damit drin, die aber einen eigentlich auch nicht erstaunen sollten, wenn man sich schon vorher mal mit diesem ganzen Komplex beschäftigt hat. Insofern, also auch da ist halt einerseits zwar Bestätigung, aber auf der anderen Seite sind es jetzt noch keine Punkte, bei denen man jetzt sagt, das sind jetzt neue Anklagepunkte. Es scheinen jetzt auch keine wirklich neuen Verbrecher oder sonstige Leute da benannt worden zu sein, bei denen man jetzt wirklich sagen kann, okay, das geht jetzt also in eine Bahn, wo wir dann auch als Bevölkerung vielleicht auch mal erkennen können, dass da Konsequenzen draus gezogen werden. Also das bestimmt sind da viele Sachen auch durchgerutscht, ne? Also bei 3 Millionen Seiten ist da schon eine ganze Menge. Es sind aber auch innerhalb der Seiten viele Schwärzungen mit dabei. Aber auch da scheint es ein paar Dinge zu geben. Also an manchen Stellen sind Namen zum Beispiel geschwärzt und an anderen Stellen nicht. Also da kommen sie dann wieder raus. Also es ist nicht ganz durchgehend alles da zu sehen. Und ich gehe schon davon aus, dass da noch einige für die Beteiligten problematische Dinge da drin stecken. Aber dass das, was wir uns erhofft haben alle, noch nicht der Fall ist, denn nicht ohne Grund haben sie ja jetzt 3 Millionen Daten veröffentlicht und nicht die 6 Millionen, die eigentlich dann da sind. Und ich gehe davon aus, dass die krassesten Informationen entsprechend uns vorenthalten werden und dass es jetzt mehr als Beschäftigungstherapie gilt, dass wir also letztendlich in diese Ablenkung reinkommen. Das ist halt eigentlich so dieses Brot und Spiele, habe ich das Gefühl, es ist jetzt eher Skandale und Spiele, dass wir jetzt schön letztendlich dann dabei sind. Alle schauen sich das an, keiner hat wirklich die Möglichkeit, jetzt das ganz große Komplexe dahinter eigentlich zu sehen. Und deswegen würde ich eigentlich den Leuten raten, erstmal um dieses komplexe Bild zu sehen, vielleicht sich mit den Dingen, die dahinter liegen, zu beschäftigen, wie jetzt die Arbeiten, die Whitney Webb da schon vor Jahren gemacht hat, um das große Ganze auch aufzulegen.
Laut den Files soll Jeffrey Epstein bereits 2010 eine Zensur seiner Nennung als Pädophiler auf Google erwirkt haben. Wie beurteilen Sie das?
Also dieses Datum habe ich jetzt selber noch nicht gesehen, aber ich kann mir das an sich natürlich gut vorstellen. weil Epstein ja zu dem Zeitpunkt auch noch sehr aktiv dann weiter war. Also er war ja schon verurteilt worden zu dem Zeitpunkt. Das heißt also, die betreffenden Leute, die mit ihm zu tun hatten, die wussten im Grunde davon. Er war ja auch schon im Gefängnis. Es ist aber auch interessant, dass er relativ schnell ja wieder rausgekommen ist, obwohl er ja schon ein verurteilter Sexualstraftäter war zu dem Zeitpunkt. Haben aber dann auch hinterher immer noch die Leute alle weiterhin mit ihm agiert. Ne? Auch also bis hin zu den royalen Kreisen, Andrew und so weiter, Bill Gates und Co. waren alle noch mit ihm dann da hatten weiterhin mit ihm zu tun. Und dass er bei Google sowas erwirken konnte, wundert mich auch nicht, weil er halt sehr viele Verbindungen auch zum Silicon Valley hatte, wo ja auch Google letztendlich auch entstanden ist. Und der Gründer von Google oder einer der beiden Gründer von Google, Sergey Brin, mit dem hat er sich auch persönlich getroffen und das ist alles dokumentiert. Also das haben wir halt auch, ich habe das gerade eben auch nochmal nachgelesen hier in diesem Buch von Whitney Webb, da steht das alles schon mit drin. Deswegen ist es für mich auch kein bisschen neu. Ich habe die Bücher herausgegeben und ich wusste das alles schon. Sergey Brin war bei Epstein zu Hause, also der Google-Gründer, ja, und hat dann da an einem Essen mit teilgenommen, wo übrigens aber auch Donald Trump mit zugegen war und auch ein Berater von Clinton und noch einige weitere Leute. Und das war da halt also auch so, es gibt viele, viele Dokumente, die auch beweisen und auch zeigen können, dass Epstein also sehr stark nicht nur in diesem Harvard-Netzwerk unterwegs war, sondern eben auch, was Silicon Valley anbelangte, viele Unternehmen dann da auch beraten hat, wahrscheinlich auch eben sehr viel kompromittierendes Material von den Gründern und den Machern und so weiter dann da mit dabei hatte, um die dann entsprechend auch in eine Richtung beraten zu können. Und dass jetzt der gemeine Bürger nicht unbedingt jetzt davon wissen sollte, dass er jetzt eigentlich einer der Straftäter ist, das ist ja irgendwie nachvollziehbar, weil seine Rolle ja damals noch nicht abgeschlossen war. Sonst hätten sie ihn ja damals schon im Gefängnis lassen können, wenn denn das vorbei gewesen wäre. Aber sie haben ihn damals ja noch gebraucht für diverse Sachen. Also war es letztendlich nicht nur sein eigenes Interesse, dass sein Name von Google verschwindet, sondern auch damit er weiterhin diese Fäden in der Hand halten kann oder einfach auch weiterhin so agieren kann in diesem großen globalen Netzwerk, wo er ja eine entscheidende Rolle auch hatte.
Laut den Dokumenten soll Jeffrey Epstein tatsächlich auch einen russischen Pass besessen haben und sogar Vermögensverwalter des russischen Präsidenten Wladimir Putin gewesen sein. Wie beurteilen Sie das?
Naja, also ob er jetzt eine russische Staatsbürgerschaft gehabt hat, das mag ich jetzt mal so sehr bezweifeln. Aber auch da, diese Informationen sind nicht neu, sondern es gab halt so einfach schon vom FBI und auch so andere Sachen, gab es schon eben den Fund von vielen, vielen verschiedenen ausländischen Pässen, die Epstein besessen hat. Und das ist ja auch nur ein Teil des ganzen Komplexes, dass man auch da auf die Idee kommen könnte, dass er womöglich auch als Agent tätig war. Also ich meine, die allermeisten Wege führen, was das anbelangt, eben auch nach Israel. Er hatte starke Kontakte zum Mossad, aber auch eben zum amerikanischen Geheimdienst und dergleichen. Ich meine, seine engste Vertraute, Ghislaine Maxwell, der, ne, ist die Tochter von Robert Maxwell, der ja nun bekannter Mossad-Agent war und auch auf ganz interessante Art und Weise gestorben ist, auch mit sehr interessanten Verbindungen nach Israel hin.
Und was es mit Epsteins Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum auf sich hat, das erfahren Sie im gesamten Interview mit Gesa Schöning unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.